Genossen, wir haben Gäste unter uns, eine urchige Sprache zu benutzen heute Morgen. Das Hochdeutsch, etwas vom urchigsten, das ich kenne. Ohne zu ernten, ich denke, das ist im Anspiel durchgekommen, gibt es keine Ernte und ohne Ernte keinen Erntendank. Und darum werden wir in der Bibel immer wieder aufgefordert, an verschiedenen Stellen, komm und ernte. Und das ist das Thema von unserer heutigen Predigt, von diesem Morgen, komm und ernte. Ich denke, der Dank ist dann die logische Folge von der Ernte. Wenn wir sehen, was Gott tut, was er wirkt, was er uns schenkt, ist es logisch, dass wir dankbar werden. Ich möchte dich fragen, was bedeutet dir Erntedank? Ist es ein echtes Fest, ein Höhepunkt für dich im Jahr, wo du sagst, auf das freue ich mich? Einmal ganz ehrlich, ist Erntedank für uns in der Schweiz noch ein Fest? Ich glaube, für die Mehrheit von uns ist Erntedank einfach noch eine Tradition. Eher eine leere Tradition. Es ist etwas, was man noch macht. Aber die Wichtigkeit ist in unserer modernen Gesellschaft verloren gegangen. Der Wohlstand und der Überfluss in unseren Einkaufszentren haben uns blind werden lassen für die Güte Gottes in unserem Land. Leider sind wir auch als Christen keine Ausnahme. Zusätzlich zum Wohlstand und Überfluss kommt dazu, dass nur noch eine kleine Minderheit, auch wenn wir Kuhschweizer sind, eigentlich nur noch Kühe haben, ganz wenige von uns. Die wenigsten sind noch direkt vom Ertrag, von der Herde oder vom Boden abhängig. Wenn in meinem Garten der Salat nicht wächst, und das war leider dieses Jahr der Fall, dann gehe ich halt in die Migros und kaufe Salat. Oder in meinem Fall, ich kaufe dann veredelten Salat, der schon zuerst durch eine Kuh durchgegangen ist. Also ein Stück gutes Fleisch. Und das ist auch schön dann. Aber für viele Menschen auf dieser Erde sieht es noch ganz anders aus. Unsere Nachbarn in Kenia, wo wir gewohnt haben als Familie und auch unsere Gäste, die wissen, die waren abhängig von der Ernte. Eine Missernte war eine Katastrophe für die Leute. Es bedeutete noch mehr Armut, noch mehr Hunger, kein Geld für medizinische Hilfe, für die Kinder in die Schule zu schicken, was auch immer. Einfach weil der Mais nicht gut gewachsen ist, weil es zu wenig Regen gegeben hat. Und auch wenn das bei uns in der Schweiz nicht mehr der Fall ist, sollten wir trotzdem bedenken, dass alles, was wir essen, was uns auf unseren Tisch kommt, irgendwann geerntet wurde. Das ist irgendwo gewachsen. Da ist viel Arbeit dahinter. Dass wir uns satt essen können, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Geschenk von Gott. Und Erntedank, und auf das möchte ich heute Morgen natürlich noch ein bisschen mehr eingehen, ist auch hat auch eine große geistliche Bedeutung. Zuerst einmal erinnert uns Erntedank an Gottes Wesen, an das, was Gott tut. Gott ist ein Versorger. Er zeigt seine Liebe zu uns, indem er es eben regnen lässt, indem er Wachstum schenkt. Oder anders gesprochen, wenn Gott uns nicht den Tisch decken würde, hätten wir nichts zu essen. Darum macht Erntedank auch etwas deutlich, was viele nicht gerne hören. Wir sind abhängig als Menschen von Gott, von seiner Gnade. Und ich denke, jeder Bauer weiß das. Man kann den Boden vorbereiten, man kann die beste Saat aussehen, man kann düngen, man kann Schädlingsbekämpfung betreiben, aber man kann es nicht wachsen lassen. Auf die Umwelteinflüsse, auf das Wetter hat man keinen Einfluss. Erntedank erinnert uns also an Gottes Gnade, an unsere Abhängigkeit von ihm. Und viele Prinzipien, die in der Landwirtschaft gelten, sind auch in unserem Leben ganz allgemeingültig und besonders für unser geistliches Leben. Darum hat Jesus selbst so viele Bilder aus der Landwirtschaft oder aus der Natur immer wieder benutzt, um Wahrheiten über Gott, uns Menschen und das Leben ganz allgemein zu verdeutlichen. Und Paulus folgt diesem Beispiel in unserem heutigen Bibeltext, dem Beispiel von Jesus. Er zeigt uns auf heute Morgen, was Komm und Ernte für uns ganz praktisch bedeutet. Schauen wir uns zusammen anhand von diesen Versen an, was wir beachten müssen, wenn wir eine große, gute Ernte in unserem Leben einfahren wollen. Und das Erste, was Paulus uns zeigt, ist, auf was es ankommt, ist Saat und Boden. Ich lese den ersten Vers aus Galater 6, die möchten, ihr habt meistens eine Bibel vor euch oder eure eigene Bibel, dann lest doch mit. Paulus sagt uns hier oder erinnert uns daran, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. In diesem Vers konzentriert sich Paulus zuerst auf das Saatgut. Das Prinzip ist einfach, logisch und sehr kraftvoll. Was gesät wird, bestimmt, was man später erntet. Ist klar, oder? Ich habe diese Woche auch gesät, wieder mal so ein bisschen den Gärtner gespielt, Kresse. Und zwar in verschiedenen Tagen. Und ich habe Kresse-Samen benutzt und was ist jetzt gewachsen? Kresse, ist klar, oder? Ist logisch. Und es ist sehr schnell gewachsen. Ich habe mich für Kresse, für dieses Saatgut entschieden, weil es eben schnell wächst. Was auch immer wir sehen, das werden wir ernten. Und das ist immer so. Im Garten, genauso wie in der Schule, im Beruf und in unseren Beziehungen. Das Problem ist oft folgendes. Wir ernten, was wir sehen, aber wir sehen oft nicht, was wir ernten möchten. Versteht ihr das? Wir ernten immer, was wir sehen. Aber oft sehen wir nicht das, was wir eigentlich gerne ernten möchten in unserem Leben. Ich habe Kresse gesät und logischerweise sind keine Karotten gewachsen. Aber wenn ich jetzt Karotten gewollt hätte, hätte ich eben Karotten sehen müssen. Und ein Beispiel, ich kenne doch einige Christen, die würden sagen, ich wünsche mir eine engere, eine nähere Beziehung mit Jesus. Ich möchte Gott in meinem Alltag mehr erleben, erfahren. Ja, welches Saatgut braucht man jetzt dazu? Auf was sät man jetzt? Wäre vielleicht das Saatgut, dass man einen Serienmarathon auf Netflix einmal macht, möglichst viele Folgen schaut? Oder ist das richtige Saatgut, dass man jeden Tag 20 Minuten oder den Blick wirklich von vorne bis hinten studiert? Dass man ein bisschen mehr Geld spendet, dass man noch mehr arbeitet, um erfolgreicher zu sein? Ich denke, uns ist allen hoffentlich klar, das wäre das falsche Saatgut. Das wäre, man würde das Falsche sehen. Um Jesus besser kennenzulernen, dürfen und müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Da müssen wir sehen. Wir studieren sein Leben, seine Worte, seine Taten in den Evangelien. Wir reden mit ihm. Wir nehmen uns Zeit, auf ihn zu hören. Wir suchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Uns ist das oft nicht bewusst mehr, dass in der Gemeinschaft mit anderen wir auch Jesus näher kommen. Und im Gehorsam tun wir, was wir von Jesus lernen. Das hilft uns, unsere Beziehung mit Jesus zu vertiefen, Gott wirklich besser kennenzulernen. Und dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Beziehungen. Zu unserem Partner, zu Freunden, zu unseren Arbeitskollegen, wie ganz generell im Leben. Ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du momentan am Säen, was du ernten möchtest einmal in deinem Leben? Sähst du wirklich das? Und wenn nicht, wo braucht es eine Korrektur? Ein neues Saatgut? Nicht genmanipuliert, einfach ein anderes? Paulus verknüpft dieses Prinzip, und das finde ich spannend, von Saat und Ernte mit einer Warnung. Gott lässt sich nicht spotten. Und interessant ist, an wen richtet er diese Worte? An Christen, an eine Gemeinde. Da könnte man doch jetzt sagen, wir spotten Gott doch nicht. Das machen doch nicht. Das machen ja die, die Gott nicht kennen. Spott habe ich immer als Worte verstanden, die sich gegen Gott richten. Aber Spott fängt im Herzen an. Es ist eine Haltung. Und im Kontext hier bedeutet es, ich nehme Gott und seine Prinzipien nicht ernst. Ich sehe etwas, was ich eigentlich nicht ernten möchte und denke dann schlussendlich, es kommt schon gut. Ich werde schon das ernten. Das ist Spott, wenn wir Gott nicht ernst nehmen und sein Wort. Und das ist immer gefährlich. So sehen wir etwas, was wir bestimmt nicht ernten möchten einmal. Was wir uns nicht wünschen. Und darum diese Warnung. Aber zugleich ist diese Warnung auch eine Ermutigung. Eine Herausforderung. Leute, überlegt euch, das zu sehen, was ihr auch ernten möchtet. Dazu müssen wir die Prioritäten immer wieder neu prüfen. Sehe ich das, was ich ernten möchte? Benutze ich das richtige Saatgut oder muss ich da was korrigieren? Und im nächsten Vers, in Vers 8, macht Paulus das noch deutlicher. Wenn er jetzt vom Saatgut sich auf den Boden konzentriert, er schreibt da, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Für eine gute Ernte ist der richtige Boden und die Vorbereitung von diesem Boden entscheidend. Ich habe mich hier, es muss nicht mal Erde sein, ich habe mich hier für einen Boden entschieden mit Watte, die einfach schnell eine Frucht bringt. Aber der Boden ist trotzdem entscheidend. Wenn ich jetzt die Kresse in Erde gesät hätte, würde man vielleicht heute noch gar nicht viel sehen. Und Paulus stellt uns zwei Böden vor. Der Boden von dem eigenen Ich, von der Selbstsucht. Bei diesem Boden geht es eben um das Ego, um mich selber. Von Natur aus wollen wir das sehen, was unseren Bedürfnissen, was unseren Wünschen und Vorstellungen entspricht, was wir gerne hätten. Danach streben wir von Natur her mit ganzer Kraft darauf zu. Ich sehe, was ich ernten will. Natürlich, als Christ hat Jesus auch noch ein Gemüsebeet in meinem Garten, wo er entscheiden darf, was gesät wird. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten schon als Kinder immer einen Garten, auch unsere Kinder da im Ebenezer drüben hatten einen Garten und Chaim hatte auch so ein kleines Stück, wo er entscheiden durfte, was gesät oder gepflanzt wird und wie man zu dem schaut. Und er hat sich für eine Tomate entschieden und wir haben gesagt, das war die Sumpftomate. Der hat so viel gewässert, also die stand im Sumpf. Aber keine Tomate hat so viel Frucht gebracht wie diese Sumpftomate von Chaim. Also das war sein Gebiet. Die Frage ist jetzt, wer ist Obergärtner im Garten von deinem Leben? Bei diesem ersten Boden ist das nicht Jesus, sondern das sind wir selbst. Wir bestimmen. Und Paulus sagt, das führt ins Verderben. Wir werden nicht das ernten, was wir uns eigentlich wünschten. Wer so sät, auch als Christ, wird nie das Leben in der Fülle erfahren, das Jesus uns schenken will. Wo er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben in der Fülle. Aber dazu muss er der Obergärtner sein, der Meisterlandwirt, der entscheidet, was im Garten jetzt passieren muss. So ein Christsein ist oft fruchtlos. Es ist kraftlos, leblos und meistens auch freudlos. Eigentlich einfach losgelöst von Jesus. Und da kann keine Erntedankstimmung aufkommen. Der andere Boden, nennt Paulus, ist der von Gottes Geist. Und da ist es einfach umgekehrt. Da ist eben Gott der Meisterlandwirt. Da wird er ernst genommen. Nicht das Ich steht im Zentrum, sondern Jesus Christus. Seine Prioritäten, sein Wille, seine Ziele werden immer mehr zu meinen Zielen, zu meinem Willen. Seine Wünsche zählen mehr als die eigenen. Man könnte auch sagen, in einem solchen Leben darf Jesus Herr sein. Ist er König, herrscht er. Und das gibt eine reiche Ernte. Jesus beschreibt in Matthäus 6, Vers 33, die Herzenshaltung von einem solchen Boden. Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das ist der Boden vom Geist Gottes. Wenn wir nach dem trachten, zuerst, was Gott will, das gibt eine reiche Ernte. Es braucht Mut, so zu leben, weil wir immer dann Angst haben, ich komme zu kurz. Ja, was ist mit meinen Bedürfnissen? Jesus sagt, Gott kennt sie. Gott kümmert sich darum. Auch daran erinnert uns Erntedank. Gott, die Ernte, die er uns verspricht, ist viel größer, als wir es uns vorstellen können. Das ewige Leben, sagt Paulus. Gott teilt sein Leben mit uns. Er gibt uns Anteil an seinem Leben. Und da geht es nicht nur um eine Dauer, es ist Qualität. Es ist Tiefe, es ist Erfüllung. Und das will er uns schenken. Dabei geht es nicht, das Sehen, wo wir sehen, das ist unsere Entscheidung, ihm zu vertrauen, ihm Glauben zu schenken. Wir sehen eigentlich auf den fruchtbaren Boden, der Gott für uns schon vorbereitet hat. Es geht nicht um unsere Leistung, sondern Gott schenkt uns das, was Christus für uns gesät und geerntet hat. Und er sagt, diese Ernte teile ich mit euch. Die Bibel nennt es Gnade, ein unverdientes Geschenk. Das ist die göttliche Dimension von Erntedank. Und trotzdem will Gott uns in diesen Prozess von Säen und Ernten mit hineinnehmen. Wir dürfen Teil davon sein. Und so will er unser Leben fruchtbar machen. Noch einmal, er ist der Meisterlandwirt. Aber wir dürfen seine Betriebs- und Erntehelfer sein. Unser Einsatz und Fokus sind dabei gefragt. Und um das geht es Paulus in den nächsten zwei Versen. Da geht es um unseren Einsatz und unseren Fokus. Auf was konzentrieren wir uns? Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Säen und Ernten ist etwas Schönes, aber es ist mit viel Arbeit verbunden. Das haben wir auch gehört im Anspiel. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher geworden mit den Maschinen für die Landwirte und trotzdem steckt noch ganz viel Arbeit dahinter. Es braucht Ausdauer, Geduld und den Fokus aufs Wesentliche. Davon spricht Paulus in diesen Versen. Und ich finde spannend, der Apostel lenkt unseren Fokus auf Gott und die Ernte, um uns zu ermutigen, dran zu bleiben. Die Ernte ist uns gewiss, sagt er, weil Gott sie uns geben wird, aber zu der Zeit, die er bestimmt hat. Und bis es soweit ist, ist unser Einsatz für das Gute, für den Mitmenschen gefragt. Wie ich noch zeigen werde, die Betonung liegt dabei auf unserem Einsatz und weniger, also auf unser und weniger auf den Einsatz. Ich dachte mir so, Paulus sagt, wir sollen nicht müde werden. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Man kann sehr wohl auch müde werden. Denn der Auftrag auf Gottes Erntefeld ist zu groß für einen Einzelnen von uns. Wenn jetzt jemand mit ganzem Eifer sagt, hey, da geben wir noch ein bisschen mehr Gas, das schaffe ich schon, bei aller Ehre für den Eifer, früher oder später verliert man so den Fokus auf Gott und auf die Ernte. Und man wird müde alleine. Man schafft es nicht alleine. Ich kann mich erinnern, in meiner Lehre als Landschaftsgärtner musste ich einmal in einem Garten einen frisch angesäten Rasen, eine Grünfläche von Hand von Unkraut befreien. Und ich war ganz alleine. Ich war ziemlich mutlos und verzweifelt. Ich sah nur noch Unkraut von mir und die Aufgabe schien zu groß, um irgendeinmal fertig zu werden, bevor die 3 Jahre Lehrzeit vorbei waren. Ich kann mich erinnern, ich habe was gemacht, das habe ich nur einmal gemacht und es hat damals nicht funktioniert. Ich habe die Augen geschlossen und Gott gebeten, schnell alles Unkraut zu entfernen. Kamen keine Engel, ich musste es trotzdem selber machen schlussendlich. Aber ich war müde, weil ich alleine war. Säen und Ernten waren immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Und in vielen Ländern und Kulturen ist es bis heute so geblieben. Felder bearbeiten, Saatgut aussehen, Schädlingsbekämpfung und dann die Ernte selber wurde von der ganzen Familie, oft von dem ganzen Dorf übernommen. Jeder trägt mit seinem Einsatz und seinen Fähigkeiten einen Teil zur Ernte bei. Das war und ist noch immer Gottes Plan für die Ernte in seinem Reich. Und das macht Jesus deutlich in Matthäus 9. Ich denke, einige kennen die Stelle von Vers 37 an. Da sagt er zu seinen Jüngern, Jesus sagt zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Jesus macht deutlich in seinen Worten, die Ernte ist groß. Und er schickt nicht einen Jünger, er schickt alle seine Jünger. Und er rüstet sie aus mit dem, was sie brauchen für die Ernte. Beten kann noch gefährlich sein, ist mir aufgefallen. Jesus bittet seine Jünger zu beten und zugleich schickt er sie auch in die Ernte. Und das gilt eigentlich auch noch heute so. Die Worte von Jesus und Paulus fordern also nicht zuerst Einzelne von uns auf, sich alleine in die Arbeit zu stürzen. Die Arbeit im Reich Gottes ist nicht für Individualisten und Spezialisten gedacht, sondern die Worte sind an alle Jünger und an die Gemeinde gerichtet. In der Gemeinschaft soll der Einsatz von dem Einzelnen verstärkt werden, damit wir nicht müde werden. Die Gemeinschaft hilft uns auch, den Fokus auf das Ziel und auf Gott zu behalten, wenn man plötzlich nur noch eine Überforderung spürt. Aber in der Gemeinschaft wird uns bewusst, ich bin nicht alleine. Ich kann mich erinnern, in Kenia, die Maisernte, das war eine mühsame Sache. Diese Kolben, alles von Hand. Wenn ich eine Gelegenheit hatte, ich war nie traurig, wenn ich einen Grund hatte, zu sagen, ich kann nicht aufs Feld, ich muss noch eine Predigt vorbereiten. Und trotzdem war ich mehrere Male dabei und zuerst, es war immer schlimm. Es war heiß, alles kratzt und beißt von dem Mais und aber die Gemeinschaft, das zusammen zu tun, hat mir geholfen, das war irgendwo ansteckend, dran zu bleiben. Und es hat mir geholfen, den Fokus zu behalten, wieso ernten wir dieses Mais? Es ist für die Kinder von unserem Heim, es ist für das Team, es ist für unsere Studenten. Und das hat geholfen, dran zu bleiben. Nochmals, Saat und Ernte ist eine Gemeinschaftssache. Oder besser gesagt, eine Gemeindesache. Es geht uns als Gemeinde an. Und darum hat Jesus die Gemeinde oder die Kirche gegründet. Die Kirche ist Gottes Mähdrescher. Die Kirche ist Gottes Gabensilo, wo all diese Fähigkeiten zusammenkommen. Und durch die Kirche will Jesus die Menschen in unserer Umgebung, in unserer Region segnen. Es ist unsere Aufgabe. Komm und ernte ist also ein Aufruf, nicht nur an dich als Einzelner, sondern an uns als Gemeinde, als FEG Gwatt. Er erinnert uns, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir stehen in Gottes Erntefeld. Allein wächst uns die Aufgabe über den Kopf. Aber zusammen sind wir stärker und können einander helfen, den Fokus, den richtigen Fokus zu halten. Und ohne Gemeinde werden wir müde und der Fokus trübt sich immer mehr und mehr. Und darum möchte ich dir heute sagen, es geht ja in dieser Serie Komm auch darum, dass wir wieder den Wert der Gemeinde entdecken. Du brauchst die Gemeinde, um Gottes Auftrag für dein Leben zu erfüllen. Und zur gleichen Zeit braucht die Gemeinde dich. Du bist wichtig. Was denkt ihr, wie sich dieser Mann auf dem Bild fühlt, wenn man ihm jetzt sagt, hey, komm, ernte jetzt. Bis heute Abend ist dieses Feld abgeerntet. Aber so sind wir manchmal als Christen, wenn wir versuchen, alleine etwas zu machen. Wie effizient kann der sein? Das ist ein Christ ohne Gemeinde. Die Ernte ist groß. Ihr seht es vielleicht nicht, er hat schon ein paar Ähren geerntet. Stellt euch jetzt vor, was 50, was 100 Leute schaffen würden auf diesem Feld. Das Feld ist immer noch riesig. Aber der Einsatz wird effizienter. Der Fokus verändert sich. Erntedank erinnert uns also auch an den Wert der Gemeinde. Wir brauchen Gott und einander, um den Auftrag zu erfüllen. Wer Gott und seinen Auftrag wirklich ernst nehmen will, sucht die verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen, ist Teil einer Gemeinde, setzt seine Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinde ein, um die eigene Erntefähigkeit und auch die der Gemeinde zu stärken. Dabei geht es nicht zuerst darum, dass wir unsere Leistungen stärken. Es geht nicht darum, den Shareholder zu steigen. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern darum, dass wir Gott ernst nehmen. Weil das ist Gottes Idee mit der Gemeinde, nicht unsere. Indem wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Und er hat bestimmt, dass er die Aufgabe der Ernte mit der Gemeinde erfüllen will. Nicht mit den Engeln. Die helfen schon irgendwo auch. Aber es ist unsere Aufgabe von Gott. Egal, ob es jetzt ein Komm und Folge ist, wie wir letzten Sonntag gehört haben, oder ein Komm und Ernte von heute, bei beidem geht es darum, dass das Evangelium von Jesus Christus in dieser Welt bekannt gemacht wird. Wisst ihr, der Hunger in dieser Welt ist real. Täglich sterben Menschen, weil sie nicht genug zu essen haben. Aber auch der geistliche Hunger ist real. Innerlich sterben auch täglich Menschen, weil ihr geistlicher Hunger nicht gestillt wird. Weil sie Jesus nicht kennen. Die Antwort auf alles. Nur in der Verbindung mit Jesus und einander als Gemeinde können wir diesem geistlichen Hunger wirklich begegnen. Auch das ist eben eine Gemeinschafts- oder eine Gemeindeaufgabe. Wenn wir als Gemeinde darauf unseren Einsatz und Fokus richten, bekommt Erntedank eine ganz neue Bedeutung, eine viel tiefere Bedeutung. Für uns als Gemeinde, aber auch für die Menschen, die durch uns dann Jesus kennenlernen, vielleicht begreifen sie dann auch, was Erntedank wirklich bedeutet. Und darum, das möchte Jesus. Und darum ruft er uns zu heute Morgen, komm. Und ernte. Nicht alleine, in der Gemeinschaft. Das Musikteam darf sich schon langsam vorbereiten. Ich möchte abschließen einfach mit dieser Aussage, mit Jesus sehen und ernten wir als Gemeinde für die Ewigkeit. Das ist unser Fokus. Wir sehen nicht einfach für unsere eigenen Kornspeicher, sondern für die Ewigkeit. Erntedank erinnert uns daran, dass wir aus Gottes Gnade leben und den Auftrag haben, das Evangelium von Jesus in dieser Welt bekannt zu machen. Erntedank ist zugleich auch ein Versprechen, ein Vorgeschmack auf ein gigantisches Fest, auf einen Erntedank, der Gott einmal mit uns feiern wird. Der größte Erntedank kommt also noch. Und durch Jesus bist du und ich dort eingeladen, wie wir mit Gott Erntedank feiern. Und bis es soweit ist, gilt was? Komm und ernte. Und dann werden wir auch einmal zusammen mit Jesus Erntedank feiern. Um die Predigt noch einmal ein bisschen reflektieren zu können, dürfen wir jetzt ein Instrumentalstück uns anhören. Ich hoffe, ich sage es richtig, es ist von Schubert. Ich kenne den nicht persönlich, aber ich denke, das war ein Komponist. Aus der deutschen Messe, mein Heiland, Herr und Meister. Und während diesem Stück, für die, die möchten, die können anhand von diesen Fragen einfach noch einmal reflektieren, was sie gehört haben oder vielleicht auch fragen, Herr, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Was setze ich jetzt um? Sehe ich wirklich, was ich auch ernten möchte? Ich wünsche euch viel Freude beim Hören auf dieses Musikstück, aber auch beim Hören auf das, was Gott euch jetzt noch sagen möchte. Und ich wünsche euch allen eine fette Ernte und ein dankbares Herz. Amen.